durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal wird es wieder Zeit für einen Wechsel. Vom Neuen Testament kehren wir ins Alte Testament zurück, und zwar zum 5. Buch Mose. Damit es Ihnen leichter fällt, inhaltlich wieder den Anschluss an das Alte Testament zu finden, möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf die ersten 4 Mosebücher beginnen. Das erste Buch Mose, auch Genesis genannt, beginnt mit der Erschaffung der Welt einschließlich des Menschen. Als weitere Themen sind zu nennen der sogenannte Sündenfall, die Sintflut und der Turmbau zu Babel. Mit Kapitel 12 beginnt dann die Berichterstattung über die Stammväter Israels. Abraham, ein Mann aus Ur in Chaldea, der zunächst falschen Göttern diente, bekommt von dem wahren Gott die Verheißung, dass seine Nachkommen so zahlreich werden sollen wie die Sterne am Himmel. Sie sollen Gott dienen, und Gott wird ihnen das Land Kanaan zum Besitz geben. Die Bibel berichtet, dass diese Verheißung an Abrahams Sohn Isaak übergeht, dann an dessen Sohn Jakob und schließlich an Jakobs Sohn Josef. Die Geschichte Josefs wird im ersten Buch Mose ab Kapitel 37 erzählt. Er macht Karriere am Hof des ägyptischen Pharaos und wird schließlich sogar zu dessen Stellvertreter berufen. Josefs Verwandte sind deshalb gern gesehene Gäste in Ägypten, als sie wegen einer Hungersnot dort Zuflucht suchen. Doch im Laufe der Jahrhunderte werden die Fremdlinge immer mehr als Bedrohung empfunden, weil sie mittlerweile zu einem richtigen Volk angewachsen sind. Einfach wegschicken wollen die Ägypter sie aber nicht. Vielmehr schätzt man sie als billige Arbeitskräfte, die es in Schach zu halten gilt. Als die Lage für die Israeliten, wie sie mittlerweile im 2. Buch Mose genannt werden, als die Lage unerträglich wird, schickt Gott 10 Plagen über die Ägypter und führt sein Volk in die Freiheit. Nicht umsonst wird das 2. Buch Mose auch Exodus genannt, denn das lateinische Wort Exodus bedeutet Auszug, und das Buch Exodus handelt eben vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Mose soll die Israeliten durch die Wüste nach Kanaan führen, doch ihre Ungeduld und ihr Unglaube stellen ihre Beziehung zu Gott immer wieder auf eine harte Belastungsprobe. Außerdem ist Kanaan kein leerer Landstrich, der nur darauf wartet, von den Israeliten in Beschlag genommen zu werden. Verschiedene Völker sind dort heimisch geworden. Nachdem Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat, verordnet er ihnen einen langen Zwischenaufenthalt am Berg Sinai. Dort erhalten sie ein umfangreiches Gesetzeswerk, in dessen Zentrum die 10 Gebote stehen. Ebenfalls ganz wichtig, die Anweisungen zum Bau der Stiftshütte. Die Stiftshütte ist ein großes, prachtvoll ausgestattetes Zelt, das während der Zeit der Wüstenwanderung als Heiligtum dient. Hier an diesem transportablen Tempel sollen die Priester vor Gott für die Sünden des Volkes einstehen und verschiedene Opfer darbringen. Wir kommen zum 3. Buch Mose, auch Levitikus genannt. Es handelt im Grunde davon, wie der Gottesdienst an und in der Stiftshütte durch die Priester gestaltet werden soll. Alle Anweisungen und Vorschriften machen deutlich, dass sich der Mensch nicht selbst erlösen kann. Das 4. Buch Mose, auch Numeri genannt, ist von seiner äußeren Handlung her die unmittelbare Fortsetzung des 2. Mosebuches. Zu Anfang befinden sich die Israeliten nach wie vor am Berg Sinai. Doch nun werden sie ganz praktisch auf die Einnahme des Landes Kanaan vorbereitet. So wird beispielsweise eine Zählung der wehrfähigen Männer durchgeführt. Des Weiteren wird ganz genau geregelt, in welcher Anordnung sich das Volk in Bewegung setzen und bei einem Zwischenstopp ein Lager aufbauen soll. Alles muss ganz genau bedacht werden, um die 2 bis 3 Millionen Israeliten, darunter auch unzählige Kinder und alte Menschen, wohlbehalten ins Land Kanaan zu bringen. Nach dem Sklavendienst in Ägypten brauchten die Israeliten etwa 2 Jahre, um in die Nähe der Südgrenze Kanaans zu gelangen. Von diesen 2 Jahren entfiel 1 Jahr auf den Zwischenaufenthalt am Berg Sinai. Doch in der Nähe der Grenze zu Kanaan angekommen, war die Angst vor den dort lebenden Völkern größer als das Gottvertrauen der Israeliten. Daraufhin fasste Gott den Entschluss, sie weitere 38 Jahre lang als Nomaden in der Wüste umherziehen zu lassen. Erst ihre Nachkommen sollten das Land Kanaan wirklich in Besitz nehmen. Tatsächlich gab es dann, abgesehen von Mose, nur noch 2 Männer, die die Zeit in Ägypten selbstbewusst miterlebt hatten. Die meisten der Israeliten, die das verheißene Land erreichten, wurden dagegen erst während der Wüstenzeit geboren. Diese Tatsache sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man davon redet, dass die Israeliten das Land Kanaan für sich eroberten. Nur die wenigsten von ihnen hatten die bedrückende Zeit in Ägypten bewusst durchlitten und Gottes machtvolles Handeln bei der Befreiung erlebt. Und deshalb wirken manche der Israeliten auf mich wie Leute, die noch relativ unerfahren sind im Glauben. Doch Gott scheint sie durch bestimmte Maßnahmen darauf vorzubereiten, das Land Kanaan bald einnehmen und besiedeln zu können. Soweit also ein Rückblick auf die ersten 4 der insgesamt 5 Bücher Mose. Diese 5 Bücher Mose werden im Judentum übrigens Torah genannt. In der christlichen Theologie wiederum wird häufig die griechische Bezeichnung Pentateuch verwendet. Als Autor wird traditionell Mose genannt, denn Gott hat ihn mehrfach aufgefordert, wichtige Dinge schriftlich festzuhalten, damit sie für die Nachwelt erhalten bleiben. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von neutestamentlichen Bibelstellen, die auf die 5 Bücher Mose Bezug nehmen und Mose ausdrücklich als Verfasser nennen. Gegen Mose als Verfasser spricht allerdings die Tatsache, dass im 5. Buch Mose über seinen Tod berichtet wird. Doch ist das wirklich ein triftiges Gegenargument? Ich meine, nein. Denn ob es sich um den Bericht von der Erschaffung der Welt handelt, um die 10 Gebote oder um die Bauvorschriften für die Stiftshütte, in jedem dieser Fälle war der Verfasser der 5 Bücher Mose darauf angewiesen, dass Gott persönlich ihm zeigt, was er niederschreiben soll. Was den Bericht über den Tod des Mose betrifft, so halte ich es aber auch für möglich, dass Josua, der Nachfolger des Mose, ihn verfasst hat. Der Übergang vom 5. Buch Mose zum Buch Josua ist ohnehin so fließend, dass manche Theologen nicht nur vom Pentateuch, also den 5 Büchern Mose, sondern auch vom Hexateuch, den 5 Büchern Mose plus dem Buch Josua, reden. Bleiben wir noch einen Moment bei diesen schönen fremdsprachlichen Begriffen. Denn interessant ist auch die griechisch-lateinische Bezeichnung für das 5. Buch Mose selbst, Deuteronomium. Deuteronomium heißt wörtlich übersetzt zweites Gesetz. Damit ist nicht gemeint, dass alle Gesetzesvorschriften und Gebote hier noch einmal wiederholt werden, sondern Gottes Wille für sein Volk wird im 5. Buch Mose auf eine ganz eigene Art und Weise noch einmal dargestellt und illustriert. Und zwar angepasst an die neue Situation, nämlich kurz bevor eine neue Generation von Israeliten das Land Kanaan in Besitz nimmt. Gott selbst ist nicht wankelmütig. Sein Wort und sein Wille haben Bestand. Aber um der Menschen willen, damit sie ihn verstehen und ihm gehorchen können, legt er ihnen sein Gesetz, seine grundsätzlichen Wahrheiten, immer wieder in anderer Form ans Herz. Eine ganze Reihe von Einzelvorschriften, die im 5. Buch Mose vorkommen, werden wir allerdings wiedererkennen, weil sie in anderen Formulierungen bereits im 2. und 3. Buch Mose zu finden sind. Auf der Suche nach einer griffigen Beschreibung für das 5. Buch Mose ist mir übrigens die Überschrift Liebe und Gehorsam eingefallen. Obwohl bestimmt nur wenige Leute spontan an den Begriff Liebe denken, wenn sie die ersten Bücher der Bibel in Gedanken an sich vorüberziehen lassen. Was haben denn die ganzen Gebote und Gesetze, die darin vorkommen, mit Liebe zu tun? Nun erinnern wir uns daran, dass Jesus einmal ausdrücklich gesagt hat, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Es gibt also einen engen Zusammenhang zwischen Liebe und Gehorsam. Und diesen Zusammenhang entdecke ich auch im 5. Buch Mose. Denn es zeigt auf eine eindrückliche Weise, dass der Gehorsam des Menschen die einzig angemessene Antwort ist auf Gottes Liebe. Für Mose, den Anführer der Israeliten, ist dieser Zusammenhang klar. Denn er ist ein Mann, der in einer engen Beziehung mit Gott lebt. Im 2. Buch Mose wird sogar berichtet, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Viele der Israeliten dagegen, die nun das Land Kanaan in Besitz nehmen sollen, kennen Gott nur oberflächlich. Ihre Eltern und Großeltern haben ihnen zwar irgendwann mal erzählt, dass sie von Gott aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurden, aber die Zeit danach, die knapp 40 Jahre in der Wüste, dürften dazu beigetragen haben, dass auch der Glaube dieser neuen Generation allmählich verblasste. Waren ihre Eltern und Großeltern schlichtweg zu feige gewesen, das Land Kanaan auf Gottes Geheiß hin einzunehmen, so fehlte es nun ihnen vermutlich an grundlegenden Glaubenserfahrungen. Für sie erhebt Mose, bildlich gesprochen, nun noch einmal seine Stimme, ruft ihnen ins Gedächtnis, welche Weisungen Gottes jetzt besonders wichtig für sie sind. Außerdem weiß Mose, dass die gegenwärtige Generation der Israeliten vor anderen Herausforderungen und Problemen steht als ihre Vorfahren. Deshalb sind im 5. Buch Mose, dem Deuteronomium, dem 2. Gesetz sozusagen, auch neue Anweisungen zu finden, die dennoch selbstverständlich in dem ursprünglichen Gesetz tief verwurzelt sind. Als Mose sich in mehreren Reden an das Volk Israel wendet, liegt bereits ein Hauch von Abschied in der Luft. Mose weiß, dass er selbst das Land Kanaan nicht erreichen wird. Seine Aufgabe als Anführer des Volkes wird er an Josua übergeben und im Ostjordanland friedlich im Alter von immerhin 120 Jahren sterben. Soweit ein paar einführende Bemerkungen zum 5. Buch Mose. In den ersten 4 Kapiteln wird berichtet, wie Mose das versammelte Volk an die Wüstenwanderung erinnert. Vom Aufbruch am Berge Sinai, der hier übrigens Horeb genannt wird, bis nach Kadesh Barnea. Dieser Ort ist sozusagen als Ort des Unglaubens anzusehen, weil die Israeliten es rund 38 Jahre zuvor nicht gewagt hatten, von dort aus das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Kadesh Barnea. Hier verlängerte Gott die ohnehin lange Zeit, die die Israeliten in der Wüste zubringen mussten, auf die berühmten 40 Jahre. Das hat zur Folge, dass außer Josua und Kaleb keiner von den damals Erwachsenen miterleben wird, wie Gottes Verheißung nun doch noch in Erfüllung geht und wie das Land Kanaan in den Besitz der Israeliten gelangt. Mose wendet sich also an eine neue Generation von Israeliten, die das vollbringen soll, woran die Vorfahren gescheitert waren. Mose macht ihnen Mut, ruft ihnen aber auch ins Gedächtnis, was die Väter falsch gemacht haben. Und er ruft sie auf, dem Gott Israels uneingeschränkt zu vertrauen. In Kapitel 1, Vers 1 wird berichtet, dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, jenseits des Jordans in der Wüste, im Jordantal gegenüber Suf zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und die Sahab. Vor vielen Jahren, während einer Studienreise, bin ich mal in dieser Gegend gewesen und wollte einen Eindruck davon bekommen, was die Israeliten damals von dort aus erblickten. Ich muss gestehen, dass ich ziemlich enttäuscht war. Vom Berg Nebo aus konnte ich zwar in der Ferne die Stadt Jerusalem erkennen, ansonsten aber lag eine riesige Einöde vor mir. Höchstwahrscheinlich war das nicht immer so. Ich vermute, dass sich zur Zeit des Mose eine grünende Landschaft vor den Augen der Israeliten erstreckte. Ich komme zu Vers 2. Hier gibt es eine hilfreiche Ergänzung zu den geografischen Angaben von Vers 1, und zwar indem erklärt wird, 11 Tagereisen weit ist es vom Horeb bis Kadesh Barnea auf dem Wege zum Gebirge Seir. Also, Lediglich 11 Tage war man normalerweise unterwegs, um vom Berg Sinai bzw. dem Berg Horeb nach Kadesh Barnea zu reisen. Am Berg Sinai hatte sich Gott auf wunderbare Weise dem Volk offenbart und ihm sein Gesetz gegeben. Und Kadesh Barnea war gewissermaßen die Eingangspforte zum verheißenen Land Kanaan. Doch für diese Reise, die man in gerade mal 11 Tagen hinter sich bringen konnte, brauchten die Israeliten geschlagene 38 Jahre. Und wissen Sie warum? Das war eine Strafe für ihren Unglauben und ihren Ungehorsam. Weil sie nicht glauben wollten, dass Gott sie sicher in das fruchtbare Land Kanaan bringen würde, ließ er sie fast 4 Jahrzehnte in der Wüste bzw. in wüstenähnlichen Gebieten als Nomaden umherziehen. Ich fürchte, dass es auch in meinem Leben manche Dürreperioden gibt, für die ich im Grunde selbst verantwortlich bin, weil ich Gott nicht gehorsam war, weil ich Angst davor hatte, mit ihm mutige Schritte vorwärts zu gehen, muss ich stattdessen auf dürrem Land meine Runden ziehen, bis Gott mir eine zweite Gelegenheit gibt, das Versäumte nachzuholen. Zurück zum Bibeltext. In Vers 3 wird berichtet: Und es geschah im 40. Jahr, am 1. Tage des 11. Monats, da redete Mose mit den Israeliten alles, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Noch einmal zur Erinnerung. Ungefähr 1 Jahr verbrachten die Israeliten am Berg Sinai. Ein weiteres Jahr betrug die eigentliche Reisezeit seit dem Auszug aus Ägypten inklusive einiger Zwischenaufenthalte. Zählt man die besagten 38 Jahre, die als Strafe anzusehen sind, dazu, so ergibt sich ein Zeitraum von insgesamt 40 Jahren. Bei seinem Rückblick verschweigt Mose übrigens auch seine eigenen Schwächen und Fehler nicht. So berichtet er in den Versen 9 bis 13, wie ihm die Aufgabe als Anführer des Volkes zu beschwerlich geworden war. Mose erinnert sich: Da sprach ich zur selben Zeit zu euch, ich kann euch nicht mehr allein tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch so zahlreich werden lassen, dass ihr heute seid wie die Menge der Sterne am Himmel. Der Herr, der Gott eurer Väter, mache aus euch noch 1000-mal mehr und segne euch, wie er euch zugesagt hat. Aber wie kann ich allein tragen eure Mühe und Last und euren Streit? Schafft herbei weise und verständige und erfahrene Leute unter euren Stämmen, die will ich über euch zu Häuptern setzen. Soweit die Verse 9 bis 13. Mose nimmt hier Bezug auf das 2. Buch Mose, Kapitel 18. Damals fühlte er sich ausgelaugt und überbeansprucht. Er hatte den Eindruck, als ob die Sorgen und Nöte der Israeliten und auch ihr Frust allein auf seine Schultern gepackt würden. Gott erlaubte ihm zwar, 70 Helfer einzusetzen, die ihm künftig zur Seite standen, aber ich habe den Eindruck, dass diese Helfer nicht mehr als ein Zugeständnis waren. Denn in späterer Zeit soll sich aus diesem Helferkreis der Hohe Rat entwickelt haben. Zur Zeit Jesu besaß der Hohe Rat sowohl religiöse als auch politische Macht. Gleichzeitig war er für die Juden das oberste Gericht und fällte über Jesus Christus das Todesurteil. Die Schuld dafür will ich weder Mose noch seinen 70 Helfern in die Schuhe schieben, aber nüchtern betrachtet hätte es diese Helfer nicht gebraucht. Moses Fehler war es gewesen, dass er meinte, alle Sorgen und Nöte der Israeliten und auch ihre Unzufriedenheit sich selbst auf die Schultern laden zu müssen. Dabei hatte Gott doch versprochen, sich höchstpersönlich um die Belange des Volkes zu kümmern. Moses Schwiegervater war es gewesen, der vorgeschlagen hatte, Mose durch ein paar Dutzend Helfer zu entlasten. Dieser Vorschlag hörte sich tatsächlich sehr gut an, aber ich persönlich glaube, dass sich Mose dadurch im Lauf der Zeit einige Schwierigkeiten eingehandelt hat, weil die Helfer nicht in jeder Situation fest hinter ihm standen. Wie verhält es sich nun aber mit den Helfern, sprich mit den Ältesten oder Mitarbeitern in einer christlichen Gemeinde? Sicher, ein Pfarrer, ein Pastor oder ein Gemeindeleiter kann nicht alles alleine machen. Wichtig ist aber, dass sie ihm den Rücken stärken und ihn zuverlässig unterstützen. Sonst tragen die Helfer eher zur Spaltung der Gemeinde bei. Und ganz wichtig, allen Beteiligten muss klar sein, dass Gott der Herr ist, der zwar Menschen in seinen Dienst ruft, der aber letztlich nicht darauf angewiesen ist, dass Menschen ihm zur Hilfe eilen. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich springe jetzt zu Vers 19. Dort beschreibt Mose anschaulich, dass die Wüstenwanderung des Volkes alles andere war als ein Sonntagsspaziergang. Er berichtet: Da brachen wir auf vom Horeb und zogen durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, auf der Straße zum Gebirge der Amoriter, wie uns der Herr, unser Gott, geboten hatte, und kamen bis nach Kadesh-Barnea. Wie wir sehen, widersteht Mose der Versuchung, die Erlebnisse während der Wüstenwanderung nachträglich schönzureden. Jawohl, Gott hat das Volk zwar nicht im Stich gelassen, aber einfach war diese Reise trotzdem nicht gewesen. Als groß und furchtbar beschreibt Mose die Wüste. Hinzu kam aber vor allem noch der Unglaube der Israeliten, der das ganze Unternehmen unendlich schwierig machte. In den Versen 20 bis 26 wird geschildert, was sich bei Kadesh-Barnea zugetragen hat, jenem Ort, den ich vorhin schon als Ort des Unglaubens bezeichnet hatte. Mose berichtet: Da sprach ich zu euch, ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben wird. Sieh her, der Herr, dein Gott, hat dir das Land hingegeben. Zieh hinauf und nimm's ein, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen. Da kamt ihr alle zu mir und spracht: Lasst uns Männer vor uns hersenden, die uns das Land erkunden und uns den Weg sagen, auf dem wir hineinziehen sollen, und die Städte, zu denen wir kommen werden. Das gefiel mir gut, und ich nahm von euch 12 Männer, von jedem Stamm einen. Als diese weggingen und hinaufzogen auf das Gebirge und an den Traubenbach kamen, da erkundeten sie das Land und nahmen Früchte des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns und gaben uns Bericht und sprachen: Das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gegeben hat. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wurdet ungehorsam dem Munde des Herrn, eures Gottes. Soweit aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 20 bis 26. Wieder einmal scharten sich um Mose einige kluge Männer und veranlassten schließlich das Volk, das Falsche zu tun. Sie schickten Kundschafter nach Kanaan, die erst einmal prüfen sollten, ob es sich überhaupt lohnt, dieses Land in Besitz zu nehmen. Dabei hatte Gott ihnen dies ausdrücklich zugesagt: Kanaan ist das Land, darin Milch und Honig fließt. Und auch als die Kundschafter von starken Feinden berichteten, zogen angeblich kluge Männer daraus den falschen Schluss. Statt mutig das Land einzunehmen, wie Gott es vorgesehen hatte, machten die Israeliten einen Rückzieher. Jetzt wissen Sie, liebe Hörer, warum ich vorhin an den Helfern an Moses Seite kaum ein gutes Haar gelassen habe. Sie haben Mose und die anderen Israeliten dazu gebracht, das Gegenteil von dem zu machen, was Gott eigentlich von ihnen erwartete. Das Kernproblem sind allerdings nicht diese ach so schlauen Helfer, sondern der Unglaube, der letztlich in jedem Menschen steckt. Dieser Unglaube ließ es vernünftig erscheinen, erst einmal Kundschafter in das Land Kanaan zu senden. Und der Unglaube war es auch, der die Israeliten dazu brachte, sich vor den Bewohnern des Landes Kanaan zu fürchten. Wir sahen dort auch Riesen, berichteten die Kundschafter, als sie zurückkehrten. Und na klar, vor Riesen hat man Angst, auch wenn Gott zusagt, dass diese angeblichen Riesen für ihn kein Problem sind. Haben Christen in der heutigen Zeit nicht auch manchmal das Gefühl, von Riesen bedroht zu werden? Vor manchen Herausforderungen, manchen Nöten und manchem Leid komme ich mir jedenfalls wie ein Zwerg vor, der letztlich kapitulieren muss. Aber dieser Eindruck täuscht. Für Gott sind Riesen kein Problem. Wenn er von mir verlangt, den Riesen in dieser Welt mutig entgegenzutreten, dann kann ich mich darauf verlassen, dass sie mich nicht zerquetschen werden. Noch einmal kehre ich zum 5. Buch Mose zurück und lese nun aus Kapitel 1 die Verse 31 bis 35. Mose erinnert die Israeliten an ihren Ungehorsam. Genauer gesagt, an den Ungehorsam ihrer Vorfahren. Diesen Ungehorsam konnte Gott nicht einfach so hinnehmen. Mose erinnert das Volk: Du hast gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und trotzdem glaubtet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht, der auf dem Weg vor euch herging, euch die Städte zu weisen, wo ihr euch lagern sollt, bei Nacht im Feuer, um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen sollt, und bei Tage in der Wolke. Als aber der Herr euer Geschrei hörte, wurde er zornig und schwor und sprach: Es soll keiner von diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Soweit die Verse 31 bis 35. Keiner von denen, die sich als Erwachsene einst in Ägypten aufgemacht hatten, um in das Land Kanaan zurückzukehren, haben dieses Land letztendlich erreicht. Sie alle starben während der 38 zusätzlichen Jahre in der Wüste, mit denen Gott ihren Ungehorsam bestrafte. Mit Ausnahme von Kaleb und Josua, die in den nächsten Versen ausdrücklich erwähnt werden. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob denn nun die nachgewachsene Generation der Israeliten gehorsamer sein wird als ihre Vorfahren. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es weiterhin um den Rückblick auf die Zeit der Wüstenwanderung, mit dem Mose die nachgewachsene Generation der Israeliten auf die Landnahme Kanaans vorbereitet. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.